Kollegen, herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz zur Regierungspressekonferenz. Ich begrüße Regierungssprecher Sebastian Hille. Ich begrüße die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien. Und der Blick auf die Termine des Kanzlers geht schnell.
Ja, schönen guten Tag auch von mir. Das ist richtig. Der Blick auf die Termine geht schnell. Heute war die letzte physische Kabinettssitzung vor einer kurzen kabinettsfreien Zeit. In den nächsten zwei Wochen findet keine Kabinettssitzung statt. Die nächste Kabinettssitzung ist dann wieder am 27. Mittwoch, dem 27. August. Aber dann würde ich weitermachen mit den Kabinettsthemen, ganz genau. Denn die Bundesregierung arbeitet weiter mit Hochdruck am Politikwechsel, legt dabei eine hohe Schlagzahl an. Das zeigt das Kabinett von heute. Insgesamt 23 Gesetze hat das Kabinett beschlossen. Es wird Sie nicht überraschen, das ist die Kabinettssitzung mit den meisten beschlossenen Gesetzen in dieser Wahlperiode. Damit werden viele Vorgaben aus dem Koalitionsvertrag umgesetzt und auch ganz konkret das Leben der Menschen besser gemacht. Dazu habe ich Ihnen zu 8 Gesetzen etwas mitgebracht und würde da ein paar Sätze jeweils zu sagen. Wie Sie wissen, ist die Bekämpfung der Schwarzarbeit der Bundesregierung ein ganz wichtiges Anliegen. Ist eine Frage der Gerechtigkeit, die das Gerechtigkeitsempfinden der Menschen trifft, und haben deshalb ein Gesetz beschlossen, mit dem wir stärker gegen diejenigen vorgehen, die Schwarzarbeit ermöglichen, nämlich das Gesetz zur Modernisierung und Digitalisierung der Schwarzarbeitsbekämpfung. Dabei geht es darum, die Finanzkontrolle Schwarzarbeit zu stärken. Das ist eine Einheit des Zolls, die Sozialleistungsmissbrauch sowie Verstöße gegen faire Arbeits- und Wettbewerbsbedingungen aufklärt. Das Gesetz schafft unter anderem die Rechtsgrundlage für den Einsatz digitaler und datengestützter Prüfungs- und Ermittlungsmethoden. Und außerdem ist vorgesehen, die Finanzkontrolle Schwarzarbeit an den polizeilichen Informationsverbund anzuschließen. Das erleichtert deutlich den Kampf gegen organisierte Kriminalität und stellt die FSK, also die Finanzkontrolle Schwarzarbeit, auf Augenhöhe mit anderen Strafverfolgungsbehörden. Dann haben wir uns mit dem Thema Rente beschäftigt und den ersten Teil eines Rentenpaketes beschlossen. Mit Namen heißt das Gesetz zur Stabilisierung des Rentenniveaus und zur vollständigen Gleichstellung der Kindererziehungszeiten. Mit dem Gesetz will die Bundesregierung die gesetzliche Rente als tragende Säule der Alltagssicherung stabil halten und dafür sorgen, dass die gesetzliche Rentenversicherung weiterhin verlässlich bleibt. Außerdem will die Bundesregierung mit dem Gesetz bei der Anerkennung von Kindererziehungszeiten eine Gerechtigkeitslücke schließen. Der Gesetzentwurf enthält, wie gerade schon gesagt, die ersten Komponenten des gesamten Rentenpakets, die der Koalitionsausschuss ja schon Ende Mai beschlossen hatte. Es geht da konkret um die Verlängerung der Haltelinie, um die Vollendung der Mütterrente und eine Regelung, die das sogenannte Anschlussverbot aufhebt. Das ist wiederum die Grundlage für die Aktivrente, die im zweiten Teil eines Rentenpakets dann nach dem Sommer beschlossen werden soll. Dann haben wir uns beschäftigt mit der sogenannten Tariftreue. Die Bundesregierung hat den Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung der Tarifautonomie durch die Sicherung von Tariftreue bei der Vergabe öffentlicher Aufträge des Bundes beschlossen. Mit dem Gesetz sollen Unternehmen verpflichtet werden, ihren Beschäftigten tarifvertragliche Arbeitsbedingungen zu gewähren, wenn sie öffentliche Aufträge des Bundes ausführen. Das betrifft beispielsweise die Entlohnung, Urlaubsansprüche oder Regelungen zu Ruhezeiten. Das Gesetz soll ab einem geschätzten Auftragswert von 50.000 Euro gelten. Ziel ist es, den Wettbewerb um öffentliche Aufträge fairer zu gestalten, sodass tarifgebundene Unternehmen nicht benachteiligt werden. Außerdem hat sich die Bundesregierung, wie Sie wissen, ja vorgenommen, Bürokratie abzubauen und Verfahren deutlich zu beschleunigen. Auch dazu hat das Kabinett heute einen wichtigen Beschluss getroffen, nämlich den Gesetzentwurf zur Vergabebeschleunigung. Damit wird ein zentrales Vorhaben des Koalitionsvertrages und des Sofortprogramms der Bundesregierung umgesetzt. Die Reform des Vergaberechts ist gerade vor dem Hintergrund der notwendigen Investitionen in die Infrastruktur von besonderer Bedeutung. Das Vorhaben trägt dazu bei, dass die durch die Sondervermögen zur Verfügung gestellten Mittel noch schneller und einfacher in konkrete Projekte fließen können und flankiert damit die Investitionsoffensive der Bundesregierung. Einen weiteren Beschluss hat das Kabinett getroffen zum Thema Entlastung bei den Energiepreisen, nämlich das Kabinett hat den Gesetzentwurf zur Abschaffung der Gasspeicherumlage beschlossen. Die beschlossene Abschaffung zum 1. Januar 2026 ist ein wichtiger weiterer Schritt für niedrigere Energiekosten, sowohl für Unternehmen wie für Verbraucherinnen und Verbraucher. Mit der Abschaffung der Gasspeicherumlage werden die Gasverbraucher in Deutschland in einem Volumen von rund 3 Milliarden Euro entlastet, und zwar sowohl die Bürgerinnen und Bürger als auch die Unternehmen. Insgesamt trägt die Abschaffung der Gasspeicherumlage auch zu einer Entlastung bei den Strompreisen bei, weil Gaskraftwerke oftmals preissetzende Stromerzeugungsart sind. Wenn wir beim Thema Energie sind, geht es weiter mit einem weiteren aus dem Bereich Energie. Und zwar hat das Kabinett beschlossen, den Gesetzentwurf zur Änderung des Kohlendioxidspeicherungsgesetzes. Das ist das Thema CCS. Es wird dem einen oder anderen was sagen. Dabei geht es um die Abscheidung und Speicherung von CO2, die durch dieses Gesetz ermöglicht wird. Deutschland hat sich verpflichtet, bis 2045 Netto-Treibhausgasneutralität zu erreichen. Technologien zur Abscheidung, zum Transport und zur dauerhaften Speicherung von Kohlendioxid in tiefen geologischen Gesteinsschichten sind hierfür unverzichtbar. Die Novelle ist wichtig, damit die Akteure eine gesetzliche Grundlage für ihre Investitionsentscheidungen haben. Und dahinter steckt natürlich die Überlegung, das Ziel, auch energieintensive und damit CO2-intensive Industrien wie Zement- und Kalkindustrie bei uns im Land künftig halten zu können. Und dann hat sich das Kabinett noch beschäftigt mit dem Thema Pflege und hat dazu zwei Beschlüsse getroffen. Einmal das Gesetz zur Pflegefachassistenzausbildung. Dabei geht es darum, die bislang 27 unterschiedlichen Ausbildungsgänge in den Bundesländern zu vereinheitlichen und eine Regelung zur einheitlichen Ausbildungsvergütung zu treffen. Das Gesetz löst die unterschiedlichen Länderregelungen ab und schafft ein einheitliches Berufsprofil der Pflegeassistenz. Damit können die Auszubildenden zukünftig in ganz Deutschland in allen Versorgungsbereichen der Pflege arbeiten, was den Beruf wesentlich attraktiver macht. Der Entwurf sieht eine einheitliche 18-monatige Ausbildung vor. Theorie und Praxis sollen dabei eng miteinander verknüpft sein. Und außerdem erhalten alle Auszubildenden einen Anspruch auf eine angemessene Ausbildungsvergütung. Das Gesetz ist ein wichtiger Baustein zur Fachkräftesicherung, Qualitätssteigerung und Aufwertung des Pflegeberufs in Deutschland. Und in dem Zusammenhang auch wichtig, weil auch zum Thema Pflege gehörend, der Entwurf eines Gesetzes zur Befugniserweiterung und Entbürokratisierung in der Pflege. Dabei geht es darum, die Kompetenzen von Pflegefachpersonen besser zu nutzen und ihre Befugnisse auszuweiten. Künftig sollen sie eigenständig mehr Leistungen als bisher erbringen können. Zum Beispiel geht es da um das Management chronischer Erkrankungen. Das soll die Pflege effizienter machen, Ärztinnen und Ärzte entlasten und den Pflegeberuf attraktiver machen. Sie sehen eine ganze Bandbreite von Dingen, die sich die Koalition im Koalitionsvertrag vorgenommen hat und, wie eingangs schon gesagt, auch Dinge, die ganz konkret das Leben der Menschen beeinflussen und positiv gestalten und verbessern. Soweit zu dem, was heute im Kabinett stattgefunden hat.
Vielen Dank. Wir starten mit Nachfragen. Herr Fechtner, bitte.
Vielen Dank, Fechtner, DTS. Eine Frage, Nachfrage zum Vergabebeschleunigung an das BMWE. Mehrere Verbände warnen davor, dass die vorgeschlagene Regelung zum sogenannten Losgrundsatz massiven Mehraufwand und Bürokratie provoziere. Sind da noch irgendwelche Änderungen geplant?
Der Grundsatz dieser mittelstandsfreundlichen Vergabe, der bleibt erhalten. Wir beschleunigen aber gewisse Vorhaben aus dem Infrastruktursondervermögen durch eine Lockerung beim Losgrundsatz, um die Investitionen, die dringend benötigt sind, dafür mit den Mitteln des zeitlich befristeten Sondervermögens schnell zu tätigen. Das geschieht aus mittelstandspolitischen Gründen, das aber in einem eng begrenzten Rahmen. Das ist unsere Begründung dafür, die auch sehr wichtig ist, weil wir den Mittelstand fördern wollen. Wenn ich Ihnen ein Beispiel nennen darf, so eine Schule wird gebaut, da wird ein Großunternehmen beauftragt, das alles macht für diese Schule und der Mittelstand geht leer aus. Und mit diesem Losgrundsatz, den wir grundsätzlich beibehalten wollen, besteht halt die Chance, auch für kleinere Gewerke da reinzukommen. Natürlich für das große Unternehmen auch, aber eben auch für kleinere Gewerke. Und deshalb wollen wir das in dieser Form eben beibehalten aus diesem Grund.
Nachfrage dann dazu. In einem Brief der Verbände, der auch zum Beispiel an Ministerin Reiche ging, wird ja ein konkreter Passus vorgeschlagen, den die Verbände eben gerne in dem Gesetz gesehen hätten. Was sprach dagegen?
Ich weiß es nicht, auf was Sie sich jetzt konkret beziehen.
Der Passus war, der Vorschlag der Verbände war, mehrere Teil- oder Fachlose dürfen ganz oder teilweise zusammen vergeben werden, wenn wirtschaftliche, technische oder zeitliche Gründe dies rechtfertigen.
Wie gesagt, es gilt ja nur für Infrastruktur haben, die Abweichungsmöglichkeiten vom Losgrundsatz. Also ich denke, oder wir sind der Auffassung, dass wir einen guten Ausgleich gefunden haben zwischen Mittelstandsfreundlichkeit, aber auch der notwendigen Beschleunigung. Es gibt ja sehr viele andere in dem Vergabebeschleunigungsgesetz, andere Punkte, die wir aufgeführt haben, die der gesamten Wirtschaft und der gesamten Industrie zugutekommen. Und dieser Ansatz, den wollten wir beibehalten, damit wir den Mittelstand stärken.
Ein Hinweis für den Kollegen hinten im Raum. Sie stehen mit Ihrem Stativ in einem Fluchtweg. Wenn Sie das bitte wegräumen. Dankeschön. Herr Steiner.
Ja, Frau Ungerer, da muss ich dann doch nochmal nachfassen, weil Vergaberecht so ein schönes Thema ist. Das Beispiel, was Sie uns gerade genannt haben, wird ja üblicherweise dadurch gelöst, dass ich einen Generalunternehmer habe, der mehrere Subauftragnehmer eben mit hineinnimmt. Also der Unterschied ist mir jetzt noch nicht ganz klar zwischen einem sozusagen Generalunternehmer mit mehreren einzelnen Losen, die danach an ihm heranhängen, und dem, was Sie jetzt als Lösung vorgeschlagen haben, an anderen Stellen. Also vielleicht können Sie es nochmal explizieren. Also wo genau liegt jetzt eigentlich die Neuerung in dieser vorgeschlagenen Regelung?
Wie ich eingangs sagte, dass wir bei dem Infrastruktursondervermögen eine Lockerung beim Losgrundsatz vorsehen, um die dringend benötigten Investitionen, weil das Sondervermögen ja zeitlich befristet ist, umzusetzen. Und diese Abweichungsmöglichkeit vom Losgrundsatz gilt nur für diese Infrastrukturvorhaben aus dem Sondervermögen, wie gesagt, und deren Auftragswert das 2,5-fache der EU-Schwellenwerte übersteigt. Zum Beispiel im Bau sind das knapp 13,4 Millionen Euro und soweit zeitliche Gründe dies erfordern. Und mit dem Bau, ja, es gibt sicherlich auch, dass ein Großunternehmer das macht, aber es gibt auch andere Möglichkeiten, dass ein Großunternehmer das halt auch diese Gewerke auch allein macht und ein Mittelständler da keine Chance hat, reinzukommen. Also ich sehe, dass beide Seiten durchaus ihre Berechtigung haben.
Wollen wir jetzt nicht weiter darauf rumreiten an der Stelle, aber an dem einen Punkt, den Sie gesagt haben, möchte ich dann doch nochmal nachfragen. Diese Schwellenwerte, können die nicht auch den Nebeneffekt haben, dass man explizit versucht, über die Preise diese Schwellenwerte dann zu erreichen und damit faktisch eigentlich, wie würde ich sagen, mehr ausgibt als eigentlich intendiert?
Ja, das ist eine Mutmaßung, der ich mich jetzt nicht anschließe.
Hi, Tyler hier, Producer von Jung und Naiv. Ohne euch gibt's uns nicht. Jeder Euro zählt und ab 20 landet ihr als Produzenten im Abspann auf YouTube. Weiter geht's.
Dann haben wir eine Frage zum Thema Rente.
Bitte schön. Ja, Tobias Schulze von der TAZ, Frage ans BMAS. Bei der Mütterrente gab es ja die Warnung von der Deutschen Rentenversicherung. In Kraft treten 27 könnte eine Umsetzung schwierig sein, auch wenn es dann erst später nachträglich ausgezahlt wird. Warum bleibt es denn jetzt trotzdem beim Inkrafttreten 27?
Naja, also erstmal ist es verständlich, was die Rentenversicherung gesagt hat. Sie müssen 26 Millionen Renten neu berechnen. Es gibt auch zu berücksichtigen Rechtsänderungen seit 2019. Wir starten damit diese Gleichstellung auch für Eltern, die Kinder vor 1992 bekommen haben, möglichst schnell starten kann, eben schon so, dass rückwirkend ausgezahlt wird.
Aber Nachfrage, sehen Sie nicht die Gefahr, dass das dann am Ende eben wirklich nicht klappen könnte und zum Chaos führt?
Na, das ist das, was die Rentenversicherung uns ja auch gesagt hat, ne? Sie können 28 starten, dann ist das alles durchgerechnet und organisiert und dann kann es auch rückwirkend ausgezahlt werden.
Gibt es weitere Fragen zum Kabinett? Entschuldigung, die Dame hinter Ihnen. Sekunde,
da. Ja. Sabine Amorde von der TAZ. Herr Hille, ich wüsste gerne, ob Gaza Thema im Kabinett war und ob da irgendwas beschlossen wurde.
Wollen wir das in dem Zusammenhang machen? Oder?
Ja, warum nicht?
Anschluss? Gut, Frau Amorde, neben den Beschlüssen, die das Kabinett trifft, Top 1 und dann die folgenden Gesetze, die ich Ihnen gerade skizziert habe, ist die internationale Lage in jeder Kabinettssitzung ein wichtiger Bestandteil, seitdem diese Bundesregierung zusammengetreten ist. Und in dem Zusammenhang hat bei jeder Sitzung, und ich war bei allen Kabinettssitzungen dabei, das Thema Israel und Gaza immer eine Rolle gespielt, selbstverständlich.
Zusatz?
Ja, gab es denn irgendwelche Beschlüsse zum Thema? Darüber wird ja seit Tagen spekuliert.
Ja, wenn es Beschlüsse gegeben hätte, hätte ich Ihnen die schon in meinem ersten Aufschlag sozusagen präsentiert. Aber Sie wissen, wir begleiten die Situation sehr, sehr eng. Ich kann Ihnen dann, das wollte ich eigentlich erst unter dem Punkt, wenn wir dann zu Gaza sprechen, aber das ziehen wir dann gerne vor, auch berichten, weil wir ja immer davon sprechen, wir begleiten das sehr, 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 sehr eng, dass der Bundeskanzler gestern Abend ein Telefonat mit dem israelischen Staatspräsidenten mal wieder geführt hat. Ein sehr langes und sehr gutes Gespräch, in dem der Bundeskanzler unsere Position noch einmal deutlich gemacht hat und in dem sich der, ohne dass ich da jetzt zu sehr in die Details gehe, Sie wissen, das machen wir ja nicht, aber in dem sich der israelische Staatspräsident Herzog explizit bedankt hat bei den E3, aber vor allem auch bei der Bundesregierung und beim Bundeskanzler persönlich für seine klare Haltung, seine klaren Worte und auch für seine sehr klaren Worte gegenüber der israelischen Regierung. Ich hatte ja hier bei anderer Gelegenheit schon berichtet vom letzten Telefonat, das der Bundeskanzler mit dem israelischen Premierminister geführt hatte, dass es da sehr deutlich ein sehr robustes Telefonat gewesen ist. Und das hat der israelische Staatspräsident explizit, hat sich dafür bedankt im Telefonat gestern mit dem Bundeskanzler.
Dann Herr Ayash zum Thema Gaza.
Ja, wir gehen jetzt Gaza.
Gaza, ja. Bitte? Ihre Frage zum Thema Gaza.
Ja, Thema Gaza, ja, ja.
Ja.
Also 13 humanitäre.
Wenn Sie sich einen Platz weitersetzen zum Mikrofon, können wir Sie besser verstehen. Nee, setzen Sie sich doch einfach einen Platz weiter, dann können wir Sie besser verstehen.
Nochmal. Also 13 humanitäre Hilfsorganisationen fördern den Bundeskanzler, eine Gipfelkrise mit dem Bundeskanzleramt darüber, über das Thema Gaza zu schreiben. Wird das tun, der Bundeskanzler, oder wegen Israel Unterstützung wird er das nicht machen?
Entschuldigung, könnten Sie das nochmal wiederholen? Ich habe es ehrlicherweise nicht verstanden.
Setzen Sie sich doch einen Platz weiterhin zum Mikrofon, dann können wir Sie besser verstehen. Dankeschön.
Ich rede doch.
Super, vielen Dank.
Ich rede doch lauter als meine Stimme. Also 13 Hilfsorganisationen fördern den Bundeskanzler ein Gipfeltreffen im Bundeskanzleramt über Gazastreifen zu sprechen. Wird der Bundeskanzler das tun oder nicht?
Wie ich es gerade ja schon gesagt habe, spricht der Bundeskanzler und auch das Bundeskabinett und das Sicherheitskabinett regelmäßig über die Lage in Gaza und begutachtet, was sich dort entwickelt. Es bleibt dabei, dass die Lage im Gazastreifen weiterhin prekär und inakzeptabel ist. Aber ich möchte noch mal darauf hinweisen, dass sich seit gut einer Woche ja zumindest einiges ein wenig in Richtung etwas positiver entwickelt hat, was die humanitäre Hilfe angeht. Und das hat unserer Überzeugung nach auch ganz entscheidend, und auch das ist im Telefonat mit dem israelischen Staatspräsidenten deutlich geworden, mit der unnachgiebigen Haltung Deutschlands zu tun. Wir hatten am Montag hier schon über die Mengen an Hilfslieferungen gesprochen, die mittlerweile den Gazastreifen erreichen. Das kann ich noch mal updaten und noch einmal sagen, also vor dem vorvergangenen Wochenende sind im Schnitt knapp bis zu maximal 40 LKWs in den Gazastreifen gelangt, eher um die 30. Seit dem vorvergangenen Wochenende kommen 250 LKW pro Tag in den Gazastreifen. Und das Ziel ist, diese Zahl noch weiter zu erhöhen, um auf eine Größenordnung von 400 LKWs am Tag zu kommen. Aber Sie sehen, zwischen dem Unterschied von vorher maximal 40 und jetzt in diesen Tagen 250 LKWs pro Tag, dass sich da was in eine positive Richtung entwickelt hat. Und wie gerade schon gesagt, unserer Überzeugung nach hat das intensiv damit zu tun, dass die Bundesregierung diesen Prozess so eng, der Bundeskanzler, aber auch der Bundesaußenminister, der quasi täglich im Kontakt steht mit der israelischen Seite, dass wir da so eng dranbleiben.
Zusatz, Herr Gareisch?
Ja, nochmal. Also die über 200 Künstler haben die Bundesregierung und vor allem Herr Bundeskanzler nicht mehr Waffen an Israel zu schicken. Aber trotzdem hat die Zeitung Ma'ariv, also die israelische Zeitung, behauptet, dass Waffen, neue Waffen von Deutschland, steht made in Germany, sind in Gazastreifen benutzt worden. Wie weit du warst?
Herr Ayash, wir haben zur Kenntnis genommen, dass es diesen offenen Brief gibt, aber wie wir üblicherweise uns zu diesen Dingen verhalten, kommentieren wir offene Briefe grundsätzlich nicht. Und so halte ich es auch in diesem Fall.
Herr Traut.
Martin Traut, AfP. Herr Hille, eventuell auch Frau Deschauer vom Auswärtigen Amt. Sie haben jetzt schon die Zahl der LKWs genannt, die momentan nach Gaza kommen. Es gab ja Angaben, dass davon relativ wenig bei der Bevölkerung tatsächlich ankommt. Hat sich denn da jetzt in den letzten Tagen die Lage verändert? Es gab ja diese Zahl mit 50-100%, die nicht ankommen. Und wenn Sie vielleicht doch nochmal, Herr Hille, sagen könnten, wenn ich das richtig verstanden habe, schließen Sie jetzt aus, beziehungsweise wurde keinerlei Beschluss gefasst zu irgendwelchen Druckmitteln, die jetzt gegenüber Israel eingesetzt werden könnten, weil Sie Fortschritte sehen und offensichtlich halt den Gesprächskanal nicht zumachen wollen. Das heißt also auch zum Beispiel so Schritte, die relativ niederschwellig noch sind, wie der Vorschlag der EU-Kommission, Horizon auszusetzen mit Blick auf Start-ups, die in bestimmten Bereichen tätig sind, würde die Bundesregierung momentan nicht unterstützen. Ist das korrekt?
Herr Traut, da würde ich den Anfang machen. Also von dem, was ich am Montag hier berichtet habe zum Sachverhalt, dass Lieferungen nicht ihr bestimmtes Ziel erreichen, weil sie auf dem Wege von der Hamas, von organisierter Kriminalität oder von anderen Gruppen abgefangen oder umgeleitet werden, die sind weiterhin zutreffend. Da gibt es keine Veränderung der Lage. Die Schlussfolgerung daraus ist, es muss mehr humanitäre Hilfe in den Gazastreifen gelangen. Daran arbeiten wir. Ich habe Ihnen die Zahlen gerade genannt, von maximal 40 vor dem Wochenende zu aktuell 250 LKWs am Tag, mit dem Ziel, das weiter zu steigern und 400 LKW-Ladungen am Tag zu ermöglichen. Parallel dazu weise ich gerne noch mal darauf hin, dass wir ja seit dem vergangenen Wochenende uns an den Airdrops beteiligen und da auch eine signifikante Größenordnung an Hilfsgütern ergänzend in den Gazastreifen gebracht haben. Zu Ihrem zweiten Teil der Frage kann ich immer nur darauf verweisen, dass das Ganze ein dynamischer und sich stetig entwickelnder Prozess ist, den wir engstens begleiten. Und durch Dinge wie Telefonate oder Treffen, ich habe es gerade schon gesagt, durch den Außenminister, der nahezu täglich im Kontakt mit der israelischen Seite steht, mit dem Bundeskanzler, der gestern abermals mit dem israelischen Staatspräsidenten telefoniert hat, unsere Kraft und unsere Wirkung sozusagen zu entfalten. Und die Entwicklungen der vergangenen anderthalb Wochen zeigen ja, dass wir damit Erfolg haben, wenn auch in einem beschränkten Umfang. Aber ich überlasse Ihnen mal die Spekulation, ob wir heute an dem gleichen Punkt ständen, wenn die Bundesregierung nicht ergänzt durch das E3-Format, nicht mit diesem klaren Kurs gegenüber Israel, aber auch gegenüber natürlich der Hamas sich verhalten würde. Und ich möchte auch an der Stelle noch einmal deutlich machen, haben wir am Montag auch schon darüber gesprochen, dass wir unseren Blick sehr auf Israel fokussieren. Ich möchte dafür appellieren, immer wieder sich klar zu machen, wo der Ausgangspunkt für diese Situation ist. Der Aggressor ist die Hamas mit dem Überfall am 7. Oktober. Die Hamas hat es in der Hand, diesen Konflikt zu beenden, indem sie die Geiseln, die immer noch in der Hand der Hamas sind, freilässt. Wir sprechen von, gehen von rund 50 aus, von denen man nicht genau weiß, wie viele noch am Leben sind. Die Hamas muss die Geiseln freilassen und die Hamas muss die Waffen niederlegen. Und das wäre der Grundlage dafür, dass wir zu einem Ende dieses Konfliktes kommen. Bisher hat die Hamas alle Angebote abgelehnt. Israel wäre zu Schritten bereit gewesen, die Hamas nicht.
Ich möchte darauf aufmerksam machen, dass wir dem Gaza-Komplex jetzt noch die nächsten 10 Minuten widmen und dann würde ich gerne zu einem anderen Thema gehen, weil ich auch noch ganz viele andere Wortmeldungen habe. Herr Fechner, bitte.
Vielen Dank. Auch noch eine Frage zu dem Thema an das AA oder eben den Regierungssprecher. Benjamin Netanyahu soll laut übereinstimmenden Medienberichten eine vollständige militärische Übernahme des Gazastreifens erwägen. Wäre das für die Bundesregierung eine rote Linie?
Herr Fechner, Sie haben es in Ihrer Frage selber schon sozusagen genannt, soll. Und das Ganze basiert auf Medienberichterstattung, die ich und die die Bundesregierung natürlich auch kennt. Aber Sie wissen, wie wir uns zu hypothetischen Dingen oder Dingen, die noch nicht entschieden sind, verhalten. Also ich werde jetzt nicht darüber spekulieren, was wäre, wenn, sondern wir bleiben dabei, wir begleiten diesen Prozess sehr, 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 sehr eng und machen unsere Entscheidungen dann von den Entwicklungen abhängig, aber nicht antizipativ.
Nachfrage, also könnten Sie auch nicht grob skizzieren oder erörtern, was denn rote Linien wären für die Bundesregierung?
Ich habe dem, was ich gerade gesagt habe, nichts hinzuzufügen. Ich werde mich jetzt nicht in Spekulationen oder der Antizipation von möglichen Dingen ergehen hier.
Frau Roman jetzt.
Ich habe eine Frage zu den Kindern aus Gaza. Da bis seit dem 7. Oktober 2023 sollen noch nur 2 Kinder in Deutschland medizinisch versorgt worden sein. In anderen EU-Ländern sind das deutlich mehr. Könnten Sie erklären, das wäre die Frage wahrscheinlich als Bundesinnenministerium oder Außenministerium, woran liegt das?
Also ich habe das hier am Montag schon mal gesagt, ich kann das gerne wiederholen. Die Umsetzbarkeit von solchen Initiativen, also verletzte Kinder aus Gaza nach Deutschland zu bringen, hängt entscheidend von der Sicherheitslage, von der Möglichkeit der Ausreise und von weiteren Faktoren ab. Konkrete Vorhaben werden zurzeit mit den verantwortlichen Partnern geprüft. Dabei steht für uns die Ausweitung der medizinischen Hilfe vor Ort und in regionaler Nähe im Hauptfokus. Und an diesem Stand hat sich seit Montag auch nichts verändert.
Darf ich kurz eine Nachfrage stellen? Weil Sie sagten, es geht um Ausreise, da geht es um die Begleitung wahrscheinlich. Ist die Begleitung von solchen Kindern oder sind grundsätzlich Personen aus Gaza, die begleiten würden, werden sie mit erhöhtem Risiko gesehen oder was sind das für Probleme?
Also es gibt da verschiedene Überlegungen, aber natürlich sehen wir mögliche begleitende Personen nicht grundsätzlich als sicherheitsrelevant oder dergleichen an. Aber das ist einer der Aspekte, den man im Rahmen solcher möglichen Initiativen prüfen muss.
Herr Brössler.
Ja, Herr Hille, der Bundeskanzler hat ja vergangene Woche nach der Sitzung des Sicherheitskabinetts ausdrücklich selbst gesagt, dass im Rahmen des Kabinetts über weitere Schritte voraussichtlich beraten werde. Deshalb schon noch mal konkret die Frage, worüber im Kabinett da gesprochen worden ist, was Druckmittel angeht. Und ganz konkret die Frage, weil aus der SPD-Fraktion die Forderung ja erhoben wurde, zumindest Einreisesperren gegen die rechtsextremen Minister Ben-Gvir und Smotrich zu verhängen. Ist darüber konkret gesprochen worden? Wird das gemacht? Und wenn nein, warum nicht?
Wie gerade schon erläutert, ist die Lage in Israel und Gaza regelmäßig Thema in der regulären Kabinettssitzung. Wir hatten jetzt 2 Sitzungen des Sicherheitskabinetts, die sich mit dieser Frage beschäftigt haben. Von daher ist das, was Sie gerade dem Bundeskanzler zugeschrieben haben, dass man im Kabinett darüber sprechen wird, das ist regelmäßig der Fall. Das war auch heute der Fall. Es war eine gute, geschlossene Diskussion oder Aussprache im Kabinett, in der es keine unterschiedlichen Sichtweisen, keine unterschiedlichen sozusagen Schwerpunktsetzungen gegeben hat, sondern die Bundesregierung steht hinter diesem Kurs, den ich gerade schon mehrfach geschildert habe. Ich mache es gerne noch einmal. Das Wichtigste für die Bundesregierung ist ein umfassender Waffenstillstand. Die Geiseln müssen freikommen, die Hamas muss die Waffen niederlegen. Die humanitäre Lage im Gazastreifen ist weiterhin prekär und inakzeptabel. Deshalb arbeiten wir stetig daran, diese Situation zu verbessern. Die Zahlen habe ich Ihnen gerade genannt und aus meiner Sicht sprechen die eine recht eindeutige Sprache, dass es sich lohnt, diesen Weg zu beschreiten und weiter daran zu arbeiten. Auch das habe ich gerade genannt. Wir wollen auf die Größenordnung von 400 LKWs am Tag. Und der dritte Punkt in unserer Haltung ist, eine tragfähige politische Perspektive für Gaza ist notwendig. Und dazu gehört natürlich auch keine weiteren Schritte hin zu Annexionen im Westjordanland.
Herr Wackert?
Hat sich erledigt. Die Fragen kamen schon.
Dann Herr Jessen.
Frage geht ans Auswärtige Amt. Heute hat oder wird noch das Planungskabinett der israelischen Regierung die Durchsetzung des E1-Siedlungsplanes auf der Westbank beschließen. Was wird die Bundesregierung dagegen tun? Denn dieser E1-Siedlungsplan beinhaltet die Annexion von Teilen der Westbank durch Israel. Es bedeutet die Trennung der Westbank, der Palästinensergebiete. Und es bedeutet den Aufbau von getrennten Straßenzügen für Israelis und für Palästinenser, was manche als Apartheid Road bezeichnen. Wie reagiert die Bundesregierung auf diesen drastischen Eingriff, der eine Zwei-Staaten-Lösung so gut wie unmöglich macht?
Herr Hessen, ich würde mich jetzt nicht allen Aspekten Ihrer Ausführungen anschließen, aber ich kann Ihnen sagen, dass wir das Siedlungsprojekt E1 entschieden ablehnen als Bundesregierung.
Ja, entschieden abgelehnt haben Sie entsprechende Maßnahmen, die aber niedrigschwelliger waren in der Vergangenheit auch. Die Frage ist jetzt, wenn nun Nägel mit Köpfen, wenn man so will, gemacht werden, England und Frankreich, Großbritannien und Frankreich haben drastische Maßnahmen angekündigt. Was wird über die verbale Ablehnung hinaus die Bundesregierung tun, um dieses Projekt möglichst zu stoppen, das eben die Zwei-Staaten-Lösung verunmöglicht?
Also uns geht es ja darum, dass eine Zwei-Staaten-Lösung perspektivisch möglich ist. Das haben wir hier verschiedentlich erläutert. Deswegen lehnen wir auch dieses Projekt E1 entschieden ab. Neben dem Verstoß, klaren Verstoß gegen das Völkerrecht, neben einem klaren Verstoß gegen das Völkerrecht gefährdet es auch die Grundlagen der Möglichkeit einer Zwei-Staaten-Lösung. Aber unsere Aufgabe ist es doch, darauf hinzuwirken. Und das hat der stellvertretende Regierungssprecher erläutert, das mache ich auch gerne nochmal, in sehr engen Kontakten, Gesprächen darauf hinzuwirken, dass eine Zwei-Staaten-Lösung nicht buchstäblich verbaut wird. Das ist unser Ansatz, im engen Gespräch zu bleiben und aber dabei auch sehr klar die Haltung der Bundesregierung zum Ausdruck zu bringen, dass dieses Siedlungsprojekt E1 unsere klare Ablehnung findet.
Dann Herr Wurzel noch zum Thema Gaza. Und wenn dann noch Zeit ist hinterher, ich würde erst gerne die anderen Themen machen. Wenn hinterher noch Zeit ist, rufe ich das Thema Gaza.
Wir haben uns beide sehr zu Anfang gemeldet.
Sie können nicht sehen, was ich sehe.
Aber ich sehe, wenn Kollegen nach mir sich melden, die angenommen werden, das sehe ich schon.
Herr Wurzel, bitte.
Es ist eine Anschlussfrage tatsächlich an die Frage der Kollegin der Deutschen Welle. Es geht nochmal um die Kinder. Frage an Frau Deschauer, bitte. Es hat sich Frau Güler, die Staatsministerin im Auswärtigen Amt, geäußert, ablehnend zu dieser Initiative der Großstädte, Kinder aufzunehmen aus dem Gazastreifen. Frage. Äußert sich Frau Güler im Namen des Bundesministers oder ist das Ihre parteipolitische eigene Meinung?
Also ich äußere mich hier im Namen des Bundesministers und kann mich den Ausführungen des Kollegen des BMI anschließen, dass es der Bundesregierung ein wichtiges Anliegen ist, zivilgesellschaftliche Akteure bei der medizinischen Behandlung von minderjährigen Kindern aus Gaza zu unterstützen und welche Prüfungen da notwendig sind und wie das möglicherweise vonstatten gehen kann, wo regional oder gegebenenfalls andernorts, das ist Gegenstand von Prüfungen und das ist die Haltung der Bundesregierung.
Aber die Nachfrage, die Aussage von Frau Güler, das Ganze sei nett für den Wahlkampf, dem schließt sich der Bundesminister demzufolge nicht an.
Also ich spreche hier jetzt auch nicht für Wahlkampfäußerungen, sondern ich spreche erkennbar fürs Auswärtige Amt und die Bundesregierung und den Außenminister. Und da haben Sie ja eben gerade die Position gehört.
Dann gehen wir zu Herrn Feldhoff mit einem neuen Thema. Ich habe Sie alle noch auf der Liste. Es tut mir leid, aber wir müssen halt auch ein bisschen die Themen verteilen. Herr Feldhoff.
Ich habe eine Frage an das BMG. Es geht um Notfallversorgung. Es gibt ja Experten und Notfallversorger, die sozusagen beklagen, dass die Notfallversorgung nicht reformiert worden ist und Zeiten der Ampel. Die Ampel hatte etwas vorbereitet, ist nicht mehr beschlossen worden. Was plant die Bundesregierung und in welchem Zeitraum?
Okay, vielen Dank für die Frage. Also das BMG arbeitet derzeit an einem Gesetzentwurf für eine Reform der Notfallversorgung, einschließlich der Regelung im Sozialgesetzbuch zum Bereich Rettungsdienst. Dabei werden dann die Vorarbeiten aus der letzten Legislatur überprüft und um weitere wichtige Regelungen ergänzt, zum Beispiel im Bereich der Digitalisierung. Der Beginn des Gesetzgebungsverfahrens ist für den Herbst vorgesehen, aber weitere Details kann ich Ihnen derzeit noch nicht nennen.
Zusatz, die Krankenhausreform, die ja auch auf dem Weg ist, wird ja dazu führen, dass es weniger Krankenhäuser in der Fläche gibt und Notfallmediziner sagen dann, das führt automatisch zu einer schlechteren Notfallversorgung in der Fläche. Ist das nicht kontraproduktiv?
Also zunächst einmal ist es Aufgabe der Länder im Rahmen der Planungshoheit sicherzustellen, dass ausreichend Krankenhäuser für die Versorgung von Patientinnen und Patienten in Notfällen vorhanden sind. Hierfür setzt die Krankenhausreform erstmal den sicheren Rechtsrahmen. Die Notfallreform verfolgt dann daneben das Ziel, Patientinnen und Patienten besser zu steuern. Durch neue Strukturen, wie zum Beispiel integrierte Notfallzentren an Krankenhäusern oder ein vernetztes System von Akutleitstellen, der KVen und den Rettungsleitstellen, sollen die Patientinnen und Patienten eine bedarfsgerechte Versorgung gesteuert werden. Und das ist häufig nicht durch die Notaufnahme eines Krankenhauses. Dadurch, dass nur noch diejenigen Hilfe suchen, die eine Versorgung im Krankenhaus brauchen, in die Notaufnahme gesteuert werden, werden auch die Krankenhäuser entlastet.
Dann Frau Kollegin mit einem neuen Thema. Bitte schön.
Ja, Birgit Wilke von KNA. Ich wollte auf die Kabinettsliste noch mal zu sprechen kommen. GEAS war ja nicht drauf. Vielleicht, weiß nicht, kann das BMI sagen, dann hier zu sagen, woran es noch hakt. Danke.
Ich würd das machen, wenn es für Sie okay ist. Das GEAS gibt es noch regierungsinternen Beratungsbedarf, deshalb hatte GEAS jetzt heute noch nicht die Kabinettsreife und wird dann für die nächste Kabinettssitzung vorgesehen. Das ist soweit kein ungewöhnlicher Vorgang, dass Gesetze sich immer mal um 1-2 Wochen verschieben. Dennoch, das Ziel, das mit GEAS verfolgt wird, ist uns natürlich in der Koalition, in der Bundesregierung sehr, sehr wichtig. Und Sie können davon ausgehen, dass das zeitnah zu einem Ergebnis geführt wird.
Nachfrage, können Sie sagen, also was das für Punkte sind, wo es noch hakt?
Sehen Sie es mir nach, dass ich hier nicht ins Detail gehe. Das sind noch interne, regierungsinterne Beratungen. Und das ist das, was ich dazu sagen möchte.
Wir bleiben beim Thema. Hat sich erledigt?
Ich hätte dieselbe.
Okay. Dann hatte ich noch Herrn Fechtner mit einem neuen Thema auf der Liste.
Vielen Dank. Genau eine Frage zum Stuttgart 21-Urteil des Verwaltungsgerichtshofs Baden-Württemberg an das Verkehrsministerium. Was für Folgen wird der Gerichtsbeschluss für die Bemühungen der Bundesregierung haben, die Bahn wieder auf Vordermann zu bringen?
Naja, also zunächst hat sich die Bahn ja auch dazu geäußert und das möchte ich auch einmal voranstellen, dass die Entscheidung des Verwaltungsgerichtshofs derzeit geprüft wird und diese Prüfung, diese interne Prüfung zunächst auch erstmal abzuwarten bleibt. Und dann kann man sich natürlich die Frage stellen, welche Folgen ergeben sich daraus jetzt? Fangen wir mal beim Bund an. Für den Bund ergeben sich erstmal keine Folgen, weil wir nicht projektbeteiligt sind an Stuttgart 21. Das heißt, auch die finanziellen Beiträge des Bundes sind vertraglich gedeckelt auf 497 Millionen Euro aus der Leistungs- und Finanzierungsvereinbarung und nochmal 169 Millionen aus dem GVFG. Hier besteht eine vertragliche Deckelung, das heißt, hier entstehen keine weiteren finanziellen Verpflichtungen für den Bund.
Und wie die DB ja auch mitgeteilt hat, wurden diese oder wurde das Urteil im Rahmen der kaufmännischen Risiken bereits in die mittelfristige Finanzplanung des Unternehmens aufgenommen, sodass sich auch hier keine Verzögerungen für den Projektablauf an sich als auch für andere Großprojekte ergeben sollten.
Vielen Dank.
Herr Steiner dazu?
Ja, Alexandrin, das möchte ich jetzt dann doch gerne nochmal ganz kurz erklärt haben. Also, was Sie uns jetzt gerade gesagt haben, heißt, bei der Bahn ist es bereits eingepreist. Diese zusätzlichen Kosten aufgrund des erstinstanzlichen Urteils und diese Kosten sind schon in den Bahnetats so drin, dass das, was der Bund bei der Bahn nachschießen muss, das bereits nach Stand heute mit auffängt. Ist das korrekt wiedergegeben?
Nicht ganz. Der Bund schießt hier nichts nach, weil der Bund ist hier nicht projektbeteiligt. Der Bund finanziert die Anteile für Stuttgart 21, die er finanziert hätte, wäre dieser Bahnhof oberirdisch gebaut worden. Alles andere sind die projektinternen, zwischen den Projektbeteiligten geschlossenen Vereinbarungen, die ich jetzt hier nicht kommentiere. Aber wie gesagt, sind die finanziellen Mittel für den Bund gedeckt. Und wie ich auch gesagt habe, hat das Unternehmen bekannt gegeben, dass sie eben diese Risiken, die sich aus dem Verwaltungsgerichtsverfahren ergeben, bereits in die mittelfristige Finanzplanung eingeplant hat.
Aber Herr Alexandri, das ist doch etwas artifiziell, wenn man dann nur Stuttgart 21 isoliert betrachtet. Es ist ja jetzt nicht so, dass dieses Projekt als solches separat stattfinden würde vom restlichen Bahnhaushalt und damit auch nicht vom Bundeshaushalt. Also tragen Sie am Ende nicht doch die Kosten indirekt mit und die sind einfach nur bereits eingepreist?
Das sagte ich ja bereits, dass wir keine Auswirkungen auf andere Großprojekte erwarten.
Gibt es noch neue Themen? Andere Themen als Gaza.
Ich hatte mich auch schon noch in ein anderes Thema.
Sekunde. Dann machen wir da weiter. Frau Kollegin.
Nicole Markwald, ARD Hauptstadtstudio. Eine Frage an Herrn Hille. Und zwar würde ich gerne wissen, wie der Stand ist bei den Vorbereitungen zur Schaffung des Nationalen Sicherheitsrats.
Kleinen Moment. Sie wissen ja, die Koalition hat sich im Koalitionsvertrag auf die Einrichtung eines Nationalen Sicherheitsrats verständigt und dazu sind die Vorbereitungen in vollem Gange. Ziel ist es, dass der Nationale Sicherheitsrat die wesentlichen Fragen einer integrierten Sicherheitspolitik koordiniert, Strategieentwicklung und strategische Vorausschau leistet und eine gemeinsame Lagebewertung in Krisen vornehmen kann. Die Bundesregierung ist der Auffassung, dass Deutschland mit vielen Herausforderungen konfrontiert ist, die nicht klar einem einzelnen Ressort zugeordnet werden können. Deshalb ist ein nationaler Sicherheitsrat notwendig, in dem unterschiedliche Perspektiven an der Schnittstelle zwischen innerer und äußerer Sicherheit vertreten sind.
Kurze Nachfrage dazu. Also der Haushaltsausschuss hat ja 13 weitere Stellen genehmigt. Ich würde gerne wissen, ob es noch weitere Details gibt.
Das fällt unter den Satz, die Vorbereitungen sind in vollem Gange.
Dann Herr Warwick mit einem neuen Thema.
Ja, ich bräuchte für das Forschungs- und Raumfahrtsministerium.
Entschuldigung, Herr Gebauer, zu welchem Thema hatten Sie? Entschuldigung, dann bleiben wir noch mal eine Sekunde da.
Herr Hille, vielleicht eine Detailfrage dazu. Ist es richtig, dass der Plan ist, die Geschäftsordnung für den Nationalen Sicherheitsrat Ende August bei der geplanten Sitzung des Kabinetts im Bendlerblock zu beschließen?
Ich habe dem, was ich gerade gesagt habe, nämlich die Vorbereitungen sind in vollem Gange, nichts hinzuzufügen. Und Terminankündigungen und dergleichen machen wir, wenn wir Termine ankündigen können. Aber das habe ich bei diesem Thema bisher nicht gemacht.
Dann vielleicht ein kleiner Zusatz. Ist die Geschäftsordnung denn fertig?
Die Vorbereitungen dazu sind in vollem Gange.
Dann Herr Warwick mit einem neuen Thema, bitte.
Diesen Monat, am 26. August, jährt sich ja das Jubiläum der Sojus 31 Raumfahrtmission von Sigmund Jähn, der erste Weltraumflug eines Deutschen. Da würde mich interessieren, planen denn die Forschungs- und Raumfahrtministerin und vielleicht auch der Kanzler eine Würdigung dieses historischen Ereignisses? Die Frage stellt sich ja vielleicht auch eingedenk des erinnerungspolitischen Versagens, dass man zum 40. Jahrestag 2018 keinerlei offizielle Würdigung vorgenommen hatte.
Entschuldigung, ich habe Ihr Mikro vergessen anzustellen. So, jetzt.
Zu möglichen Versagen in der Vergangenheit kann ich mich hier nicht äußern. Und zu Planungen äußern wir uns hier an der Stelle, wenn es dann näher zum Termin ist, grundsätzlich.
Zusatz, Herr Fahrer? Noch eine Verständnisfrage in den Zusammenhang. Die Raumfahrtministerin hat ja in ihrer letzten Bundestagsrede vor der Sommerpause ausschließlich auf Ulf Merbold als ersten Westdeutschen im All verwiesen und den 5 Jahre vorher in den Weltraum gestarteten Sigmund Jähn völlig ignoriert. Da würde mich nur interessieren, wieso die Ministerin im Jahr 35 der sogenannten Wiedervereinigung im Bundestag nach wie vor Raumfahrtpolitik und Raumfahrtgeschichte nur aus westdeutscher Perspektive erzählt hat. Was war da Ihre Motivation?
Also zur Motivation der Ministerin kann ich mich nicht äußern. Die Ministerin ist die Ministerin in ganz Deutschland, für ganz Deutschland. Einzelne Persönlichkeiten, die sie zu gegebenen Anlässen hervorhebt, sagen überhaupt nichts darüber aus, ob sie ost-westdeutsche Hintergründe besonders würdigt. Und sie hat auch an anderer Stelle in anderen Reden andere Persönlichkeiten gewürdigt.
Jetzt muss ich einmal nachfragen, bezieht sich Ihre Frage auf dieses Thema? Okay. Neues Thema, alles klar. Herr Traut, noch mal bitte.
Ja, eine Frage ich noch zu...
Wenn Sie direkter in das Mikrofon sprechen könnten, ziehen Sie es einfach zu sich ran.
Ich wollte es nicht kaputt machen. Eine Frage zu Litauen und ans Bundesverteidigungsministerium. Es gab ja da einen Fund von einer Drohne, die mit 2 Kilo Sprengstoff beladen wurde und offensichtlich aus russischen Beständen stammte, möglicherweise von Belarus versehentlich über die Grenze gelangt ist oder auch nicht. Jedenfalls, sie wurde entschärft. Litauen hat daraufhin die NATO gebeten, stärkere Unterstützung bei der Luftverteidigung zu leisten. Richtet sich ja auch an die NATO-Partner. Deutschland ist ja vor Ort präsent. Gibt es da schon Überlegungen, dass die Bundeswehr in irgendeiner Form und mit welchen Mitteln auch hier die Luftverteidigung ausbaut?
Also der Vorfall ist bekannt, den nehmen wir auch sehr ernst. Zum Stand der Untersuchungen.
Entschuldigung, fangen Sie bitte noch mal von vorne an.
Selbstverständlich, sehr gerne, Frau Vorsitzende.
Ich habe mich vertippt.
Der Vorfall ist bekannt. Wir sind natürlich an den Untersuchungen insoweit beteiligt, als dass wir in stetem Austausch mit unseren litauischen Partnern stehen. Ich kann mich jetzt zum Stand der Untersuchungen nicht äußern. Da würde ich dann entsprechend auch an die Sprechenden der Regierung in Litauen verweisen. Und was die Anfrage Litauens an die NATO angeht, da müsste ich dann tatsächlich auch an die NATO verweisen, denn da ist ja die Forderung adressiert worden. Und das wird sicherlich dann jetzt auch in den nächsten Tagen im Kreis der Verbündeten diskutiert werden, was man gegebenenfalls tun kann.
Darf ich eine Nachfrage stellen?
Ja, bitte.
Angesichts der jetzt aufwachsenden Truppenstärke in Litauen stellt sich natürlich auch die Frage, wie die Bundeswehr selber gegenüber solchen möglichen Drohnenangriffen geschützt wäre. Was haben Sie denn für Waffensysteme da, die solche Drohnen abfangen könnten?
Es wird Sie nicht überraschen, dass ich natürlich jetzt zu Details der Ausstattung mit Waffensystemen der Brigade hier nichts sagen kann. Sie wissen, dass wir derzeit den Aufstellungsstab in Litauen haben. Der wächst dieses Jahr auf zum Brigadestab. Es sind erste Truppenteile unterstellt. Ziel ist es, dass wir dann im nächsten Jahr auch weitere Truppenverbände der Brigade unterstellen. Allgemein kann ich sagen, dass selbstverständlich der Selbstschutz unserer Truppen auch gegen Luftbedrohung jederzeit sichergestellt ist, mit Mitteln, die die entsprechenden Kontingente vor Ort haben. Und wenn es dann tatsächlich auch zu einer Kampfbrigade aufgewachsen ist, die vollständig ist, dann hat die oder wird die natürlich auch die ihrer Größe angemessenen Fähigkeiten zur Abwehr von Luftbedrohungen aufweisen. Das gilt natürlich vornehmlich für den Nah- und Nächstbereichsschutz. Das ist nun mal eine Brigade, die auf Landoperationen spezifiziert ist. Und gegebenenfalls müsste man dann eben, wenn die entsprechende Bedrohung vorherrscht, noch andere Fähigkeiten reinbringen. Dafür haben wir dann natürlich aber auch andere Truppensteller und Enabler, die wir dann ergänzend dazu bringen können.
Darf ich darum bitten, die Mobiltelefone auf lautlos zu stellen? Bitte schön, Herr Kollege. Sie hatten sich gemeldet.
Meine Frage richtet sich an das Bauministerium.
Dann müssen wir einmal tauschen.
Ja, Dimitri Blinski für RTL und NTV. In der Debatte um bezahlbaren Wohnraum wird sehr viel über Neubau gesprochen. Dabei gibt es sehr viele Gewerbeflächen, die auch leer stehen. Mich würde interessieren, gibt es aktuell ganz konkrete Pläne dafür, Gewerbeflächen eben umzuwandeln, Leerstand in Wohnraum umzuwandeln?
Ja, vielen Dank für die Frage. In den Haushaltsentwürfen, die jetzt beschlossen wurden für 25, 26, sind auch Mittel für das Programm Gewerbe zu Wohnen vorgesehen, für den Umbau von Gewerbeimmobilien. Da laufen aber derzeit die Abstimmungen.
Ich habe noch eine Nachfrage. Es gibt ja Gewerbeflächen, die bewusst leer stehen bleiben. Gibt es Pläne der Ministerin, bewusst leerstehende Flächen sozusagen umwandeln zu lassen oder auch einzuwirken darauf?
Also wir haben ja in der vergangenen Legislatur hat das Bauministerium eine Leerstandsstrategie vorgelegt. Da sind Maßnahmen enthalten, wie man eben Leerstand entgegenwirken kann. Das muss dann aber natürlich auch im Zusammenspiel dann immer mit den Kommunen und den Gegebenheiten vor Ort entschieden werden.
Herr Jessen mit einem neuen Thema.
Ja, ich möchte das Umweltministerium fragen. Sie müssten dann vielleicht doch noch mal wechseln. Gestern hat in Genf die UN-Plastikkonferenz begonnen. Das ist die Fortsetzung der Konferenz von Busan, die im letzten Jahr gescheitert ist. Auch dieses Jahr sieht es nicht gut aus, weil vor allem ölproduzierende Staaten ein Abkommen verhindern. Wie sieht die deutsche Strategie aus, damit es nicht zu einem neuen Scheitern kommt?
Ja, also zu den laufenden Verhandlungen können wir zumindest erstmal so weit sagen, dass wir natürlich da verhalten optimistisch sind und Hoffnungen haben, dass Genf da jetzt ein Wendepunkt werden kann. Zur deutschen Strategie selber kann ich nichts sagen. Da müssten Sie unseren Staatssekretär fragen, der ab dem 12. dort ist. Aber es ist, wie soll man sagen, es setzt an zwei Seiten an. Also es geht jetzt nicht nur, es gibt ja, wie Sie vielleicht dann ja auch wissen, die Frage, ob man da jetzt an der Produktion oder beim Recycling ansetzt. Und also wir würden sagen, beide Seiten sind wichtig, aber primär geht es um die Kreislaufwirtschaft.
Aber Fakt ist, dass bislang, Stand gestern oder heute Morgen, tatsächlich Erdöl produzierende Staaten schlicht und einfach sich gegen ein Abkommen, welcher Art auch immer, sperren. Worauf gründet dann Ihr verhaltener Optimismus, dass das, was als Blockade letztes Jahr in Busan war, sich jetzt nicht wiederholt?
Also es ist natürlich richtig, so wie Sie sagen, dieser Widerstand, der ist da und das ist, will ich auch gar nicht in Abrede stellen. Aber es gibt ja nicht nur die Ölstaaten, die da teilnehmen und die letztlich dann eine Entscheidung treffen werden.
Dann Herr Kollege mit einem neuen Thema.
Ja, Dominik Guggemus, Neue Berliner Redaktionsgesellschaft. Meine Frage geht ans Verteidigungsministerium. Und es ist eine Follow-up-Frage von Montag sozusagen. Gibt es denn was Neues zur angekündigten Lieferung der Patriots an die Ukraine? In der Pressemitteilung von Freitag hieß es ja in den nächsten Tagen.
Und das ist auch der Stand, den ich heute verkünden kann. Wir, und da werden Sie Verständnis dafür haben, kündigen nie vorher an, wann wir, wenn wir Waffensysteme in die Ukraine liefern. Schon aus Gründen der operativen Sicherheit. Denn wir wollen, dass die Systeme da auch ankommen.
Dann Herr Wurzel mit einem neuen Thema.
Ja, neues Thema. Herr Hiller, die polnische Regierung hat heute angekündigt, den Deutschlandbeauftragten abzuschaffen. Wie bewerten Sie das und was folgt für Sie daraus?
Sie wissen, dass uns die deutsch-polnischen Beziehungen von großer Bedeutung sind. Sie wissen aber auch, dass wir jetzt das Verhalten anderer Regierungen in der Form nicht beurteilen wollen. Mir bleibt herauszustreichen, dass das deutsch-polnische Verhältnis für uns von besonderer Bedeutung ist.
Frau Roman jetzt.
Kurze Nachfrage. Frau Deschauer, waren Sie darüber informiert oder Herr Hiele, waren Sie darüber informiert, dass diese Funktion eigentlich sofort abgeschafft wird?
Also ich will auch noch mal, glaube ich, ganz grundsätzlich unterstreichen, Polen ist nicht nur Nachbar Deutschlands, sondern einer der engsten und wichtigsten Partner im Herzen Europas. Und wir haben sicher gemeinsam eine große Verantwortung für ein stabiles Europa, für eine auch stabile Sicherheitslage in Europa, die wir gemeinsam vorantreiben und tragen möchten. Die deutsch-polnischen Beziehungen sind eng, fundiert und gut und wir werden alles dafür tun, dass dies weiter so fortgeführt wird und der enge Austausch natürlich da auch auf deutsch-polnischer Seite, sowohl auf Seite der Staats- und Regierungschefs, sondern natürlich auch des Auswärtigen Amts, das ist uns ein Kernanliegen. Insofern wäre das erstmal, glaube ich, der Ansatz, in den wir in etwaige Veränderungen, also wir hineingehen würden, sollten sie sich so materialisieren. Unbenommen der Tatsache ist uns an sehr engen Beziehungen gelegen.
Ach so, Entschuldigung.
Weil Sie wussten, dass für Sie ist es auch eine Überraschung. Bleibt der deutsche Koordinator?
Sie erkennen ja, dass ich mich dazu nicht geäußert habe, insofern, sondern ich habe Ihnen gesagt, was die Haltung der Bundesregierung ist in Sachen deutsch-polnische Beziehungen und wie wir diese konstruktiv fortführen möchten und das auch tun. Insofern lasse ich es mal dabei bestehen. Herr Steiner. Und geben Sie mir kurz noch eine Gelegenheit, weil es fällt zwar nicht in meine Zuständigkeit, aber ich würde jetzt, glaube ich, die Aussage von Herrn Warwick in seiner Fragestellung, vielleicht sage ich dann sogenannten Fragestellung zur sogenannten Wiedervereinigung, hier nicht für eins der Ressorts der Bundesregierung so stehen lassen. Und ich glaube, ich spreche da für uns alle. Wir können uns glücklich schätzen, in einem wiedervereinten Deutschland zu leben. Und das möchte ich, glaube ich, hier einfach nur noch mal sagen, gerade weil wir auch über einen Nachbarstaat gesprochen haben, Polen, mit dem wir im Herzen Europas eine wichtige Verantwortung haben für Stabilität in Europa.
Herr Steiner.
Ja, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, Sie richtig verstanden habe, ist es für Sie jetzt auch noch relativ frisch, aber relativ frisch im Amt ist ja auch erst der neue deutsche Polenbeauftragte. Also der ist ja auch erst vor wenigen Wochen ernannt worden, wenn ich das richtig verstanden habe. Gibt es aus deutscher Sicht irgendeinen Grund am Sinn und Zweck dieses Beauftragten, wo man doch viele andere Beauftragte momentan prüft, am Sinn und Zweck dieser Funktion noch einmal darüber nachzudenken?
Also ich glaube, meine Herleitung der Bedeutung der deutsch-polnischen Beziehungen für diese Bundesregierung, aber für ein gesamteuropäische Sicherheit, Stabilität, beantwortet Ihre Frage eigentlich schon. Das ist eine Kernfunktion auch der deutschen Außenpolitik auf der Ebene des Auswärtigen Amtes, aber auch auf anderen Ebenen, enge, freundschaftliche, gutnachbarschaftliche Beziehungen mit Polen zu pflegen. Und wie wir das umsetzen, gestalten wir mit sehr engen Kontakten auf allen Regierungsebenen, aber auch natürlich seit langer Zeit mit herausgehobenen Beziehungen auf dieser Ebene.
Ich würde es gerne nochmal verstehen. Also der polnische Deutschlandbeauftragte, Herr Ruchniewicz, ist ja offenkundig auch vor dem Hintergrund von Spekulationen über mögliche Rückgaben deutscher Kulturgüter aus Polen nach Deutschland jetzt quasi abgeschafft worden, was ja ein starkes Thema im polnischen Präsidentschaftswahlkampf war. Würde ich gerne verstehen, wie betrachten Sie denn die deutsch-polnischen Beziehungen in dieser Hinsicht? Denn das ist ja einer der klassischen Streitpunkte, wie man mit Kulturgütern umgeht. Ich weiß gar nicht, ob Frau Deschauers Zuständigkeit ist. Bei Kultur könnte auch Herr Hille schon wieder ins Spiel kommen.
Also, wenn ich dafür gefragt bin, dann würde ich Ihnen was nachliefern, Herr Steiner, weil da bin ich im Moment nicht im Film.
Herr Pössle.
Ja, Herr Hilde, dann würde ich ja gerne noch mal grundsätzlicher fragen. Der Bundeskanzler ist ja gleich nach seinem Amtsantritt nach Warschau gereist. Die deutsch-polnischen Beziehungen lagen ihm am Herzen. Nun haben sich diese Beziehungen im Laufe seiner Kanzlerschaft rapide verschlechtert. Ist er alarmiert deshalb? Was gedenkt der Bundeskanzler zu unternehmen, um in diesen Beziehungen wieder positiv voranzukommen? Und spielt in dem Zusammenhang eine Rolle noch mal die Frage der Grenzkontrollen, die ja auch zu einer Verschlechterung der Beziehungen geführt haben?
Die Bedeutung, die das Verhältnis zu unseren Nachbarn sowohl im Westen wie im Osten hat, wird dadurch deutlich, Sie haben es gerade schon angesprochen, dass der Bundeskanzler ganz bewusst am ersten Tag seiner Amtszeit an einem Tag nach Frankreich und nach Polen gereist ist, um sich dort mit Regierungschef Tusk zu treffen. Ansonsten habe ich, glaube ich, sowohl ich wie Frau Deschauer gerade zur Bedeutung der deutsch-polnischen Beziehungen insgesamt alles gesagt, was es dazu zu sagen gibt. Die deutsch-polnischen Beziehungen sind für uns von großer Bedeutung. Sie haben die Grenzkontrollen angesprochen. Die Beziehungen sind so gut, dass sie auch Dinge, solche Dinge aushalten und wir das in beidseitigem enger Abstimmung tun, in dem Wissen, dass es einem wichtigen Ziel folgt, nämlich die Migration nach Europa, nach Polen und nach Deutschland zu reduzieren. Aber insgesamt ist uns, der Bundesregierung, dem Bundeskanzler, und da können wir für alle Ressorts sprechen, das deutsch-polnische Verhältnis von ganz großer Bedeutung.
Hey Leute, der heutige Supporter dieser Sendung ist ihr alle. Und ihr alle seid die beste Unterstützung für unabhängigen, kommerzfreien Politikjournalismus auf dem Publikumsmarkt. Und darum bin ich ein Fan davon. Also ein Fan von euch. Macht weiter so. Per PayPal oder Überweisung. Danke dafür und jetzt geht's weiter.
Wenn wir nochmal Fragen zu Gaza sammeln, dann geht's vielleicht schneller.
Wenn es sich um Einzelne handelt und nicht und nicht um genau.
Alles klar, dann starten wir mit Herrn Gebauer.
Ja, das Gute bei meinen Fragen ist ja immer, dass sie konkret sind. Eine kurze Frage. Sie haben gerade von einer geschlossenen, einmütigen Diskussion im Kabinett berichtet. Können Sie vielleicht mal einmal sagen, sind denn von einzelnen Ministern Vorschläge zumindest gemacht worden, wie man weiter vorgehen kann? Denkbarer Vorschlag wäre zum Beispiel die Ausweitung der Luftabwürfe von Lebensmitteln über dem Gazastreifen als weiteres Symbol. Also haben einzelne Minister Vorschläge gemacht? Und eine Frage an Frau Descher oder zwei sogar. Was ist eigentlich aus der angekündigten Reise von Herrn Wadefuhl zusammen mit seinem französischen und britischen Kollegen geworden? Was ist aus der Idee geworden und warum findet das nicht statt? Und die zweite Frage, der EAD stellt ja heute eigentlich parallel zu der Darstellung, dass die Bemühungen sehr erfolgreich sind, was den Ausbau der humanitären Hilfe angeht.
Entschuldigung.
Stellt auch, ich wollte nur fragen, liegt der Bundesregierung der Statusbericht des EAD vor über die Fortschritte bei der humanitären Hilfe und wie sieht er aus?
Herr Gebauer, jetzt haben Sie so viele Fragen gestellt, dass ich die erste schon wieder vergessen habe. Können Sie die noch einmal? Ach so, genau. Sie werden sich nicht darüber wundern, dass ich bewusst allgemein gesprochen habe zu dem, was im Kabinett stattgefunden hat. Ansonsten weiter ins Detail, das werden Sie mir nachsehen, gehen wir bei derartigen Gesprächen im Kabinett nicht. Ich habe Ihnen gesagt, dass die gesamte Bundesregierung hinter der Linie, die ich hier jetzt verschiedentlich und auch Frau Deschauer verschiedentlich aufgeführt haben, sich hinter dieser Linie versammelt. Und das ist das, was ich zu dem Thema zu sagen habe.
Ich versuche das nochmal mit dem Sammeln. Herr Steinkohl.
Meine Frage wäre die dritte Frage des Kollegen auch gewesen.
Okay, nämlich, dann habe ich
das
erledigt.
Was der diplomatische Dienst Ihnen heute mitgeteilt hat, der europäische.
Alles klar. Herr Kollege.
Herr Hille, eine Nachfrage. Sie hatten ja gesagt, es habe Diskussionen zu Gaza gegeben, aber keine unterschiedlichen Sichtweisen. Ist das nicht irgendwie ein Widerspruch in sich?
Da haben Sie recht, Herr Kain. Der Begriff Diskussionen war nicht ganz, wenn wir also trennscharf semantisch sind, es war weniger eine Diskussion als die übliche Aussprache. Da bitte ich meine begriffliche Ungenauigkeit zu entschuldigen. Aussprache.
Okay. Dann Herr Warwick nochmal. Ich kann es nicht sehen.
Jetzt. Laut einer aktuellen Recherche von Le Monde war neben den USA, Israel und Großbritannien auch Deutschland ab Mai 2024 an der Einschüchterungskampagne gegen den Chefermittler des Internationalen Strafgerichtshofs Karim Ahmed Khan beteiligt, um ihn von der Ausstellung von Haftbefehlen gegen Netanyahu und Gallant wegen mutmaßlichen Kriegsverbrechen in Gaza abzuhalten. Da würde mich interessieren, kann die Bundesregierung denn diese versuchte Einflussnahme durch staatliche deutsche Akteure auf den Chefermittler des ICC so bestätigen?
Jetzt versuche ich mal zu sortieren die verschiedenen Fragen, die sich an uns beide hier gerichtet haben. Herr Gebauer, ich kann mich nicht erinnern, dass meine Kollegen oder ich hier eine Reise angekündigt hätten. Das machen wir ja immer direkt im Vorfeld. Insofern können Sie sich sicher sein, dass Gespräche und Abstimmungen sehr eng sind und aber ich jetzt auch heute nichts anzukündigen habe. So. Dann Ihre Frage zum Thema Berichterstattung. Ich habe jetzt diesen Bericht nicht direkt den Medienbericht nicht vorliegen und würde Ihnen auch wenn er hier vorliegen würde, nicht kommentieren. Aber Ihnen muss doch völlig klar sein, dass Deutschland, und das haben wir hier oft erläutert, einer der größten Unterstützer des internationalen Völkerrechts ist und auch des Völkerstrafrechts. Und ich deswegen ehrlicherweise solche Formulierungen von Ihnen hier in keinster Weise bestätigen würde. Im Gegenteil, wir sind einer der größten Unterstützer des Völkerrechts und das ist und bleibt so und alles Weitere bleibt Ihrer eigenen Wahrnehmung überlassen. Dann, glaube ich, versuche ich mich zu erinnern, das Sammeln von Fragen hat Vor- und Nachteile. Ich erinnere mich jetzt gerade an noch eine Frage, die Herr Gebauer gestellt hatte, glaube ich. Ich habe jetzt gerade den Bericht nicht vorliegen. Ich bin mir aber sehr sicher, dass die sehr, sehr, sehr guten Kollegen im Auswärtigen Amt dabei sind, das zu analysieren, was ihnen vorgelegt wird. Und sollte das dann sicher die Gelegenheit ergeben, zu einem späteren Zeitpunkt können wir uns hier sicher noch mal austauschen. Das war es, glaube ich, was an mich adressiert war.
Ich hätte noch eine Nachfrage. Frau Deschauer, namentlich genannt wird in der Recherche von Le Monde Baerbocks Staatssekretärin AA Susanna Baumann. Diese soll Anfang Mai 2024 im Zusammenspiel mit dem damaligen US-Außenminister Blinken und dem US-Sicherheitsberater Sullivan in wechselnden Anrufen und Videokonferenzen versucht haben, Kahn einzuschüchtern. Le Monde spricht auch tatsächlich von Intimidé, unter Druck gesetzt haben, Frau Baumann konkret soll unter anderem ihm damit unter Druck gesetzt haben, dass sie gesagt hat, wenn er diese Haftbefehle ausstellt, er das Leben von israelischen Geiseln in Gaza sowie die bis dato gar nicht existenten Friedensverhandlungen gefährden würde. Da würde mich wieder interessieren, die Darstellung des Auswärtigen Amtes. Gab es die von Le Monde geschilderten Telefonate und Videocalls der entsprechenden Staatssekretärin mit dem Chefermittler des ICC? Und wenn ja, geschah das auf Anordnung der damaligen Bundesaußenministerin und baldigen Präsidentin der UNGA?
Herr Warwick, ich habe ja Ihre Frage schon beantwortet, dass ich auch diesen Medienbericht, auf den Sie sich beziehen, hier nicht vorliegen habe und ich ihn jetzt auch nicht weiter kommentieren würde. Ich habe unsere Grundsatzhaltung geäußert, dass institutionell es Kontakte im Grundsatz zwischen einem Auswärtigen Amt und der Bundesregierung und relevanten Stellen gibt. Ich glaube, das müsste auch Ihnen eingängig sein. Das hat aber keine Aussage, bezieht sich aber nicht auf Ihren hier zitierten Le Monde-Bericht.
Nein, Entschuldigung, wir sind am Ende der Zeit. Vielen, vielen Dank. Ich weiß, dass nicht alle drangekommen sind. Es tut mir leid. Ich habe mein Möglichstes gegeben. Merci vielmals.
Danke Ihnen. Guten Tag. Questions.